Hallo, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Schön, dass du dabei bist. Als Sarah Straubs Großmutter die Treppe runterfällt und dabei eine Hirnblutung erleidet, stellen die Ärzte fest, sie ist dement. Und das wohl schon länger. Für die damals 20-jährige Sarah ist das ein Schock, denn die Oma ist zu der Zeit eine ihrer engsten Bezugspersonen. Heute hat Sarah Straub die Aufklärung über Demenz zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Als promovierte Psychologin leitet sie am Uniklinikum Ulm eine Spezialsprechstunde für junge Demenzkranke und als Liedermacherin bringt sie das Thema sogar auf die Bühne. Wir sprechen heute drüber, wie man eine beginnende Demenz erkennt, welche Unterstützung Angehörige brauchen und welchen Einfluss Musik auf Demenzerkrankte haben kann. Herzlich willkommen bei Alpha und Omega, Dr. Sarah Straub.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Schön, dass du da bist. Sarah, der Sturz von deiner Oma, der hat ja alles verändert. An was erinnerst du dich von dem Tag noch?
Ich habe zu der Zeit studiert, ich war gar nicht zu Hause. Mein Vater hat mich angerufen, um mir mitzuteilen, was passiert ist. Und es war für mich wirklich, ich wusste von einem Moment auf den anderen, das ist jetzt eine lebensverändernde Situation. Ne? Wir wussten sofort, der Sturz hatte schwerwiegende Folgen. Und man muss sich vorstellen, meine Oma, das war vielleicht die wichtigste Person in meinem Leben. Sie war alles für mich. Und ich hatte keine Ahnung, was das jetzt für mich bedeuten wird. Es war wirklich schwer.
Wie ist der Tag abgelaufen? Also wurdest du angerufen? Wie lief das?
Genau, mein Vater hat mich angerufen. Dann bin ich natürlich sofort nach Hause gerast, bin ins Klinikum, wo sie behandelt wurde. Und tatsächlich habe ich nicht viel Informationen erstmal erhalten. Es war schwierig für mich als Angehörige überhaupt zu begreifen, was das jetzt bedeutet. Ne? Also wir wussten, sie ist auf den Kopf gefallen. Es gab wohl Komplikationen, es gab Veränderungen in ihrem Gehirn. Aber die Ärzte hatten jetzt nicht so wirklich die Motivation, mich richtig mitzunehmen. Ich hatte damals auch kein medizinisches Wissen. Ich wusste gar nicht, was das jetzt eigentlich bedeutet. Na, eigentlich habe ich erst Jahre später verstanden, was meiner Oma an diesem Tag genau passiert ist.
Was ist ihr denn an diesem Tag genau passiert?
Sie hatte aufgrund des Sturzes eine schwere Hirnblutung. Wahrscheinlich ist sie gestürzt, weil ihr schwindelig war, das weiß man nicht. Aber diese Hirnblutung hatte massive Folgen, weil das Gehirn schwer geschädigt war. Diese Blutung drückte auf das Gehirn, hat Gewebe zerstört. Und gleichzeitig hat man festgestellt, dass das Gehirn eigentlich vorher schon nicht mehr gesund war. Dass eben, wie wir es am Anfang gehört haben, ein Hirnschwund da war. Und das alles zusammen bedeutete eine Demenzerkrankung, die wir gar nicht bemerkt hatten vor dem Sturz. Nach dem Sturz war sie komplett pflegebedürftig. Sie hat überhaupt nicht mehr alleine sich versorgen können. Da war es dann wirklich ganz deutlich. Aber vorher dachte ich, meine Oma sei gesund.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Zeit vorher, gab es da Anzeichen, wo du jetzt als Expertin heute sagen würdest, Mensch, da hätte man doch irgendwie vielleicht doch was merken können.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich wollte es damals auch nicht sehen. Ne? Also Demenz ist ja ein Thema, das macht uns allen total Angst. Ich habe deswegen mit Sicherheit auch immer wohlwollend weggeschaut. Nicht bemerkt, dass meine Oma zu Hause nicht mehr so sauber macht, dass ihr der Haushalt zu viel wird, dass sie immer dieselben Dinge kocht, dass sie Rezepte nicht mehr so überblickt, dass sie beim Autofahren unsicher ist, dass sie Gewicht verliert, dass sie nicht mehr weiß, welcher Tag gerade ist. Das sind ja alles Dinge, wo ich heute weiß, da hätten wir schon lange mit ihr zum Arzt gehen müssen. Aber damals wusste ich es zum einen nicht und zum anderen wollte ich es auch nicht sehen.
Du warst ziemlich viel bei deiner Oma, deine Eltern waren viel unterwegs, dein Papa war Musiker. Wie erklärst du dir, dass man so lange da wegschauen kann?
Weil Demenz ein Riesentabu in unserer Gesellschaft ist. Also ich glaube, dass viele Menschen deswegen wegschauen, weil sie sich schämen. Ne? Die Betroffenen selber negieren es sich selbst gegenüber, weil sie so Angst haben, stigmatisiert zu werden, dass sie jetzt quasi nicht mehr als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft betrachtet werden, weil die geistige Leistungsfähigkeit abnimmt. Und gleichzeitig schauen die Angehörigen weg, weil sie Angst haben vor dem, was das bedeutet. Wir haben ja Schreckensbilder von Demenz in unserem Kopf. Ne? Ich hatte auch Angst bei meiner Oma, was bedeutet das jetzt? Kann ich ihr überhaupt Lebensqualität erhalten? Wen verliere ich da jetzt und wie verliere ich sie? Ich hatte riesige Angst und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Deswegen bin ich auch hier, ne? Weil ich gerne möchte, dass sich das ändert.
Du sagst gerade, du hattest riesige Angst. Hat sich diese Angst bestätigt?
damals erstmal schon, weil ich nichts über Demenz wusste, nichts über Pflege wusste. Ich war als pflegende Angehörige schon total überfordert. Und deswegen war die Angst schon erstmal begründet. Ich weiß aber heute, dass es Dinge gegeben hätte, die ich hätte tun können, damit es uns gut geht. Und das möchte ich gerne jetzt anderen Menschen weitergeben, damit andere diese Angst nicht mehr haben müssen.
Lass uns mal kurz klären, was heißt denn pflegende Angehörige? Also welche Rolle hattest du da?
Also ich habe versucht, meine Oma zu begleiten, indem ich ihr quasi die Stütze im Alltag war, die sie gebraucht hat. Also ich habe sie gefüttert, ich habe sie gewaschen, ich habe versucht, mit ihr einfach Zeit zu verbringen, aber das hat nicht gut funktioniert zu Hause, weil sie brauchte eigentlich eine 24-Stunden-Betreuung. Ich war Anfang 20, ich habe studiert, ich habe gerade ein eigenes Leben begonnen. Es war nicht zu handeln. Also haben wir sie irgendwann in ein Pflegeheim geben müssen. Und dort habe ich dann eher wieder Zeit gehabt, wirklich Enkelin zu sein. Ich war immer noch pflegende Angehörige, aber ich konnte mich mehr auf die Beziehung zwischen uns fokussieren, weil andere Menschen sich um die pflegerischen Tätigkeiten bemüht haben. Aber es blieb trotzdem herausfordernd, ne? Also als Angehöriger hat man ja ständig auch ein schlechtes Gewissen, nicht genug zu leisten, nicht alles getan zu haben. Ich war da ständig auch in einem Konflikt mit mir selbst.
Das können, glaube ich, alle nachvollziehen, die in einer ähnlichen Situation mal waren. Mit welchem Gefühl bist du denn, wenn du deine Oma im Pflegeheim besucht hast, mit welchem Gefühl bist du dahin gefahren und auch wieder rausgegangen?
Also damals, muss ich ganz ehrlich sagen, war es jedes Mal traurig. Also ich kam immer rein und hatte schon Angst, wie es ihr geht, weil sie war permanent unglücklich in diesem Haus. Sie hat es nicht als ihr Zuhause erlebt. Sie wollte immer weg und ich war die Person, die das hätte ändern sollen. Sie wollte immer weg dort. Sie hat immer versucht, wegzulaufen. Und ich habe so mit ihr mitgelitten und wusste nicht, was ich tun kann, weil ich eben nicht verstanden habe, was ihr Zustand bedeutet. Wenn ich rausgegangen bin, habe ich mich immer noch eine halbe Stunde ins Auto gesetzt und habe geweint, ne, weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe es einfach nicht, für sie da zu sein. Und sie war mir so wichtig. Ich habe diese Frau wirklich heiß und innig geliebt. Ich hätte alles getan, aber ich wusste nicht, wie.
Wie bist du denn damit umgegangen?
Ich glaube, man hat gar keine andere Wahl, als einfach damit umzugehen und da reinzuwachsen. Ne? Also ich habe schon mit der Zeit gemerkt, ich komme besser zurecht. Ich kann auch die emotionale Belastung besser aushalten. Aber geholfen hat im Endeffekt vor allem Wissen aneignen. Ne? Also zu verstehen, was da passiert bei ihr, zu verstehen auch, wie kann ich mit Menschen mit Demenz umgehen und Unterstützung bei anderen suchen, die sich besser auskennen.
Jetzt sagst du gerade, geholfen hat, Wissen anzueignen. Bei dir ist das ja tatsächlich jetzt so, dass Demenz deinen Beruf prägt, dass du da inzwischen Expertin bist. Wie kam das dazu?
Ja, genau. Also diese Unbeholfenheit, die ich hatte im Umgang mit meiner Oma, diese Hilflosigkeit, die hat mein Leben einfach auf den Kopf gestellt. Ich wollte damals eigentlich Musikerin sein, und zwar nur. Und diese Situation mit ihr hat mich motiviert, mich eben mit dem Thema Demenz mehr auseinanderzusetzen. Und dann habe ich ein Psychologiestudium total auf dieses Thema schon ausgerichtet und habe versucht, so viel wie möglich im Studium schon drüber zu lernen. Bin dann ans Uniklinikum in Ulm und habe eine Doktorarbeit zum Thema Demenz geschrieben und habe, ich glaube, ich höre bis heute nicht auf, Dinge zu lernen über Demenz. Ich glaube, es wird nie aufhören, weil ich immer wieder neue Sachen erfahren kann.
Wie erklärst du dir das denn, dass jetzt aus so einer, ich sage mal, auch traumatischen Erfahrung bei dir so eine Leidenschaft entstanden ist, ne, wo andere eher dann weggucken und sagen, oh, ich will mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Und du sagst, nee, und jetzt erst recht, ich gehe da voll rein.
Ja, zum einen, weil ich meine Oma schon neu habe kennenlernen können in ihrer Erkrankung und sie halt genauso lieben konnte wie vor der Erkrankung. Ich habe gemerkt, wie wertvoll ihr Leben immer noch ist, auch in der Erkrankung. Und das will ich gerne weitergeben. Und ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch, dass ich Mut mache anderen Menschen, für sie da sein kann. Das sind alles Dinge, die machen diesen Beruf zum schönsten, den es gibt für mich. Ne? Also ich sehe diesen Beruf auch ein bisschen als Hommage an meine Oma. Ich konnte ihr damals nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, jetzt kann ich anderen helfen, ihr zu ehren quasi.
Richtig schön. Wie ist es denn? Demenz hat ja viele Gesichter, die kann sich unterschiedlich zeigen. Nehmen uns da mal mit rein. Welche Formen gibt es denn da? Wie unterscheidet man das?
Also Demenz ist erstmal nur ein Überbegriff für viele unterschiedliche Erkrankungen. Wir kennen eigentlich über 50 unterschiedliche Demenzformen.
Wow.
Demenz bedeutet nur, es gibt einen Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit. Mhm. Die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-Demenz. Deswegen ist die auch am ehesten in den Köpfen der Allgemeinbevölkerung. Aber man muss wirklich verstehen, Alzheimer ist nur eine bestimmte Form. Und Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit bedeutet im Alzheimer-Fall, dass eben nach und nach Nervenzellen im Gehirn absterben. Das passiert, weil bestimmte Proteine, die eigentlich wichtig sind, in und um den Zellen verklumpen. Und dann werden immer mehr Bereiche des Gehirns geschädigt. Und dann sehen wir eben im Alltag, dass die Betroffenen immer mehr Fähigkeiten verlieren, immer mehr Unterstützung brauchen. Mhm. Es gibt aber auch andere Ursachen für Demenz, ne? Die müssen nicht mal im Gehirn sitzen. Zum Beispiel Vitamin B12-Mangel kann auch Symptome machen, die wirken wie eine gehirnbedingte Demenz. Aber wenn ich diesen Vitamin B12-Mangel behebe, dann gehen die Gedächtnisstörungen auch wieder weg. Man muss auch sehen, Demenz bedeutet nicht immer nur Gedächtnisstörungen. Es kann alles sein, ne? Es kann sich die Sprache verändern, es kann sich die Persönlichkeit ändern, das Gedächtnis, die Orientierung, die Aufmerksamkeitsleistung. Also alles, was wir als Kognition oder höhere kognitive Leistungen bezeichnen, kann verändert sein, weil Demenzerkrankungen in unterschiedlichen Regionen im Kopf verortet sein können. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich könnte stundenlang drüber referieren und immer noch nicht ist alles gesagt. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir alle etwas drüber wissen, weil es geht uns alle an. Ne? Egal wie gesund wir leben, wir können das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, nie ganz auf Null setzen.
Aber dann sag uns doch mal, was müssen wir denn alle wissen über Demenz, damit wir besser mit dem Thema auch umgehen können?
Also wir müssen erst mal wissen, was wir als Prävention machen können. Ne? Also wir können schon das Risiko zumindest drücken, an einer Demenz zu erkranken, durch gesunden Lebensstil, indem wir uns regelmäßig bewegen, gesund essen, uns geistig rege halten, uns mit Dingen beschäftigen in unserem Leben, die uns fordern geistig. Wir müssen im Endeffekt unser Gehirn trainieren wie ein Sportler seine Muskulatur. Ne? Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Gefäßgesundheit erhalten, das heißt nicht rauchen, Cholesterinwerte checken, Diabetes gut einstellen lassen, Bluthochdruck einstellen lassen, alles. Das, was unserem ganzen Körper gut tut, tut auch unserem Gehirn gut. Damit können wir das Risiko senken. Dennoch, wie gesagt, gibt es eine Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass Menschen mit Demenz immer noch ganz normale Menschen sind, die ein Recht haben auf ein gutes Leben, die sehr wohl Lebensqualität haben können, auch mit dieser Diagnose. Und das bedeutet, wir brauchen eigentlich eine demenzsensible Gesellschaft, ne? In der wir alle etwas drüber wissen, damit diese Menschen auch teilbleiben können in dieser Gesellschaft. Teilhabe ist ein Riesenthema, ne? Dass wir Menschen mit Demenz wirklich bei uns halten, dass die auch auf Konzerte gehen können, dass wir die in der Stadt sehen, dass wir mit denen ausgehen, dass wir einfach schauen, dass die immer noch ein Leben führen können. Natürlich mit Veränderungen. Ne? Menschen mit Demenz brauchen viel Struktur, sind auch schneller müde und es kommt auf das Stadium an, in dem sie sich befinden. Aber mein Credo ist, ein gutes Leben mit Demenz ist möglich.
Du hast ja eine Spezialsprechstunde, ganz speziell auch für junge Demenzkranke. Von welchem Alter sprechen wir denn da? Und was ist denn jetzt besonders prekär auch bei dieser Demenzform, wenn das so junge Leute betrifft?
Genau, Demenz ist keine reine Alterserkrankung. Formal sagt man, alle Menschen, die vor dem 65. Lebensjahr erkranken, gelten schon als Jungerkrankte. Mhm. Aber es gibt sehr wohl auch Menschen, die weit vor dem 65. Lebensjahr erkranken, die in ihren 30ern sind, in ihren 40ern sind. Also das sind dann schon wirklich auch dramatische Situationen, in denen sich die Leute befinden. Diese Demenzform wird oftmals als frontotemporale Demenz bezeichnet. Das ist eine Demenzform, die wie die Alzheimer-Demenz ein fortschreitendes Nervenzellsterben im Gehirn bedeutet. Aber da sind andere Hirnregionen betroffen. Da ist nicht das Gedächtniszentrum betroffen, sondern das Zentrum hinter unserer Stirn oder im Schläfenbereich. Da sitzt unsere Persönlichkeit, unsere Fähigkeit, uns im sozialen Miteinander richtig zu verhalten oder die Sprache. Also meine Patienten, die können Regeln nicht mehr einhalten, die wirken wesensverändert, die sind enthemmt, die können sehr unruhig sein, die essen ganz viel Süßes, die können richtig und falsch nicht mehr einordnen, sind sehr empathielos, haben keine Krankheitseinsicht. Also das sind wirklich ganz herausfordernde Veränderungen, die oft auch jahrelang erstmal falsch eingeordnet werden, ärztlich. Also viele meiner Patienten, wenn die Mitte 40 oder so sind, da denkt kein Mensch an eine Demenz, wenn jemand sich so verändert, sondern dann denkt man erstmal Burnout, Depression, Lebenskrise, Beziehungskrise. Schizophrenie, Suchterkrankung, alles dabei. Und ja, nach Jahren kommt dann manchmal oder hoffentlich immer die richtige Diagnose, wenn man mal ein Bild vom Kopf macht und sieht, okay, das Hirn ist geschrumpft in bestimmten Bereichen. Und dann kommen die Patienten im besten Fall zu uns ans Universitätsklinikum in Ulm, wo wir eben eine der wenigen Spezialsprechstunden in Deutschland haben.
Für mich klingt super komplex, wie man es überhaupt feststellt, weil die Symptome so unterschiedlich sein können, so verschieden sein können bei Demenz. Wie läuft denn so eine typische Diagnostik ab?
Also erst geht man mal zum Hausarzt, das ist der erste Ansprechpartner, der kann dann mal Blut abnehmen und da schon gucken, ob was auffällig ist. Es kann ja eben auch mal ein Vitaminmangel sein, der so Veränderungen macht. Der kann auch einen Kurztest machen, wo man schon ein paar Fragen stellt und guckt, wie ist die geistige Leistungsfähigkeit. Und dann muss der weiterverweisen an den Facharzt, Neurologen, Psychiater oder in eine Gedächtnissprechstunde. Und da macht man dann ein Bild vom Kopf, man macht eine Nervenwasseruntersuchung, eine ausführliche kognitive Testung. Weitere Untersuchungen, wenn nötig, also ziemlich viel, ist aufwendig und anstrengend. Aber dann ist es möglich, wirklich eine differenzierte Diagnose zu stellen, was immer Sinn macht. Wir müssen wissen, welche Demenzform es ist, weil die unterschiedlichen Demenzarten unterschiedlich verlaufen, unterschiedliche Symptome haben, unterschiedlich behandelt werden, sich die Familien auf unterschiedliche Sachen einstellen müssen. Es ist immer wert, wirklich fachärztlich das untersuchen zu lassen.
Eine Sache, die interessanterweise bei Demenz ja hilft, ist Musik.
Ja.
Warum hilft Musik?
Ja, also das ist super, super spannend, weil Musik ist erstmal, wird super komplex in unserem Gehirn verarbeitet. Ne? Da braucht es ganz viele unterschiedliche Hirnregionen, damit wir eine Melodie begreifen, den Text, der vielleicht dabei ist, die Rhythmik, alles. Ne? Und wenn dann die Musik, die wir hören, auch noch irgendwie für unser Leben wichtig ist, ein Lied, das man vielleicht gehört hat, als man zum ersten Mal verliebt war oder irgendwelche bedeutsamen Lebensereignisse damit verknüpft, dann wird das so emotional im Gehirn abgespeichert, da kommt so eine Demenz gar nie ran. Ne? Also meine Oma zum Beispiel, die nicht mehr wusste, wie ihre Kinder heißen, die konnte ihre Lieblingslieder immer noch mitsingen und zwar fehlerfrei. Und genau das ist die Chance, um damit auch therapeutisch zu arbeiten. Ne? Also weil man den Menschen, wenn man individuell für die Menschen wichtige Musik mit ihnen hört oder vielleicht sogar selber musiziert, kann man den Menschen ermöglichen, wieder auf ihre eigene Biografie zurückzugreifen, sich wieder selber zu spüren, sich an sich selber zu erinnern. Und das ist so, so wertvoll. Ne? Das Wohlbefinden stärken, zu entspannen, das ist alles therapeutischer Wert. Oder na, gemeinsam zu singen zum Beispiel, auch das ist so wohltuend. Also man kann mit Musik wirklich ganz viel erreichen, auch bei Menschen, die schon schwer betroffen sind.
Macht es einen Unterschied, ob jetzt jemand vorher selber auch Musik gemacht hat oder reicht es schon, wenn das Lied ganz gut da oben verankert ist?
Also natürlich reicht es, wenn man einfach gerne Musik hört, vielleicht auch mitsingt, aber ich finde es schon besonders gut, wenn jemand selber ein Instrument zum Beispiel gespielt hat, das zu nutzen, auch wenn der schon eine Demenzdiagnose hat. Also zum Beispiel, ich habe Patienten, die sind auch schon schwer betroffen, die spielen immer noch sensationell Klavier. Ja. Ne? Also da geht einem das Herz auf. Und das ist ja auch wie Training fürs Gehirn. Ehrlich gesagt, wie Ganzkörpertraining fürs Gehirn, weil man so viele unterschiedliche Sachen braucht. Ne? Die Motorik wird geübt, die Konzentrationsfähigkeit, wenn ich Noten anschaue. Also ganz viele unterschiedliche Ebenen. Das ist Musiktherapie.
Du hast uns vorhin erzählt, du wolltest eigentlich Musik studieren. Das hat dein beruflicher Werdegang so eine andere Wendung genommen. Aber du machst trotzdem Musik. Du stehst als Liedermacherin auf der Bühne und auch da nimmst du das Thema Demenz mit auf die Bühne. Wie kommst du dazu?
Genau, also ich habe mir gedacht, wie kann ich denn den Menschen das Thema Demenz näher bringen, sodass sie keine Angst bekommen? Und ich habe gemerkt, wenn ich auf der Bühne einfach auch mit Humor drüber spreche, mit Lebensfreude, ihnen Mut mache und dann noch Musik dazu spiele, dann ist es ein Rahmen, der den Menschen ermöglicht, offener dafür zu sein. Ne? Ich bin ja nicht da, um irgendwie Ängste zu schüren, sondern ich möchte die Leute inspirieren und ihnen Mut machen. Und es ist auch so, auf den Konzerten kommen wir die Leute ja nicht aus. Ne? Also das Publikum sitzt da, hat Eintritt gezahlt und dann mute ich ihnen das Thema Demenz zu, auf eine ganz unterhaltsame Weise und alle profitieren davon. Es ist noch nie einer bei mir rausgegangen und hat gesagt, das fand er jetzt blöd, sondern die freuen sich alle, dass ich dieses Thema enttabuisiere.
Und wie das klingt, das interessiert uns jetzt natürlich und da hören wir einmal rein in den Song.
Du sollst ab heute nur noch Dinge tun, die keinen Sinn und Zweck erfüllen. die nur dazu bestimmt sind, dir durch Spaß die Zeit zu stehlen, den Tag tief inhalieren, ohne etwas zu verlieren, die Ewigkeit des Augenblicks erspüren. Du sollst dich stundenlang einfach nur schnell im Kreise drehen, auf die höchsten Bäume klettern, um die Welt zu sehen. Du fragst dich vielleicht gleich, das ist doch gar nicht so leicht. Oh doch, dafür braucht's nur die Fantasie.
Wunderschön. Sarah, was willst du mit deinen Konzerten, mit deiner Musik erreichen?
Ich möchte, dass wir lebensbejahend mit Themen umgehen, die schwer sind. Dass wir begreifen, dass all das, was das Leben auch uns aufbürdet, dazugehört. Sowas wie Demenz. Natürlich ist es traurig. Natürlich verlieren wir dabei Menschen, die wir lieben. Aber gleichzeitig kann man da auch so viel selber wachsen. Ne? So viel lernen auch übers Leben. Und die Menschen auch neu lieben lernen. Ich habe so wunderbare Patientinnen und Patienten bei mir in der Klinik, die mir so viel auch geben. Ich möchte gerne, dass wir alle den Mut haben, das Leben mit all seinen Facetten anzunehmen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Auftrag.
Demenz hat ja auch eine genetische Komponente. Hast du Angst, dass du Demenz bekommen könntest?
Ich gehe davon aus, dass mein Risiko erhöht ist, weil es eben in meiner Familie vorkommt. Aber ich finde, Angst ist bei mir das falsche Wort. Ich weiß, ich werde Menschen um mich herum haben, die dafür sorgen werden, dass es mir gut geht. Ich glaube, dass ich zufrieden sein werde mit einer Demenzerkrankung, wenn ich nur die Möglichkeit habe, Musik zu machen. Und ich, genau darum geht es, dass wir die Menschen als Individuen begreifen, auch wenn sie so eine Erkrankung haben. Auch wenn sie sich verändern, hat ja jeder so seine eigenen Interessen und Neigungen und das, was er gern gemacht hat sein Leben lang, das müssen wir den Menschen weiterhin ermöglichen. Dann haben die trotzdem im ganz Kleinen immer noch ein bisschen Lebensqualität.
Wäre das auch so ein Tipp, den du weitergeben würdest, zu schauen, was die Person ausgemacht hat und das immer noch zu ermöglichen? Kann man das so sagen?
Absolut, genau. Also zum Beispiel mein Schwiegervater, der auch an einer Demenz erkrankt war, der hatte in dem Moment wieder Lebensqualität, als wir ihn wieder jeden Tag haben Rasen mähen lassen. Weil das hat er sein Leben lang gern gemacht. Er wollte nicht in der Tagespflege irgendwie Zeitung lesen oder basteln. Der wollte Rasen mähen.
Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Lebensmut trotz Demenz. Ist das so dein Motto?
Genau. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein schönfärberischer Slogan sein darf. Ich möchte nichts bagatellisieren. Ich weiß, wie herausfordernd es ist, mit der Erkrankung zu leben, weil auch die Versorgungsstrukturen natürlich nicht optimal sind, um jeden zu 100% aufzufangen. Aber es ist eine Haltung, eben lebensbejahend mit so einem Thema umzugehen, das wir nicht ändern können, das zum Leben dazugehört.
Alois Alzheimer, ja, von ihm kennen wir die Alzheimer-Demenz, der hat die Krankheit 1906 zum ersten Mal beschrieben. Das ist jetzt 120 Jahre her. Ja. Wie weit ist die Forschung heute und warum ist das immer noch nicht heilbar, frage ich mich.
Ja, also ich denke mir manchmal auch, wie er hat damals eigentlich schon gewusst, was bei der Alzheimer-Demenz passiert und über 100 Jahre später sind wir immer noch nicht so viel weiter in der Forschung.
Wie erklärst du dir das?
Also bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich ehrlicherweise kaum jemand für das Thema interessiert, weil man dachte, es sei etwas sehr Seltenes. Erst in den 80er Jahren ging überhaupt die Forschung los, weil prominente Menschen erkrankt sind. Plötzlich gab es eine Weltöffentlichkeit für das Thema und dann konnten auch Spendengelder gesammelt werden für die Wissenschaft. Seitdem bemühen sich sehr viele Menschen auf der ganzen Welt drum und es passiert auch wahnsinnig viel in der Forschung. Ich habe wirklich große Hoffnung, dass Heilung für einzelne Demenzformen möglich sein wird. Aber wir haben die Erkrankungen halt noch nicht ganz verstanden. Selbst die Alzheimer-Demenz nicht, die so gut beforscht ist. Ne? Aber da gibt es immer noch Krankheitsprozesse, die wir wohl nicht kennen, weil die Medikamente, die bisher entwickelt wurden, dass die Erkrankung weder stoppen noch irgendwas wieder heilen.
Wenn du sagst, du hast Hoffnung, dass bestimmte Demenzformen heilbar sind, wie würde das dann aussehen? An welche Therapieformen, denkst du da?
Also am ehesten heilbar werden die Demenzformen sein, die tatsächlich genetisch sind. Also es gibt Demenzerkrankungen, da ist ein einzelnes Gen ursächlich und da wird es Genersatztherapien geben. Also man muss sich das vorstellen, so salopp gesagt, das kaputte Gen wird ausgeschaltet und dann bleibt die Person gesund. Bei dieser FTD, bei dieser frontotemporalen Demenz sind ungefähr 20% der Betroffenen haben wirklich einen Gendefekt, eine Genmutation. Das ist relevant. Ne? Wie es bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel ausschaut, die nicht genetisch bedingt ist in den allermeisten Fällen, das ist die Frage, weil so eine Erkrankung halt auch keine Akuterkrankung ist. Also diese Proteinveränderungen im Kopf, die passieren schon Jahre, teilweise Jahrzehnte, bevor man Gedächtnisstörungen hat. Wir müssen eigentlich Medikamente entwickeln, die man viel früher gibt, wenn die Menschen noch gesund sind. Weil wenn wir Gedächtnisstörungen im Alltag entwickeln, sind wir schon in einem relativ späten Stadium der Erkrankung. Da gibt es noch viele Fragen für die Forschung, aber eben auch viele hoch engagierte Menschen auf der ganzen Welt, die sich diesen Fragen widmen.
Wenn jetzt Menschen uns hören und sehen, die sagen, ich habe in der Familie jemand in der Verwandtschaft, der davon betroffen ist, was rätst du den Menschen und wohin kann man sich wenden, um Hilfe zu bekommen?
Genau, also wichtig ist wirklich, sich ein Unterstützungsnetzwerk zu basteln, weil man das nicht alleine schaffen kann. Viele Familien versuchen das natürlich, auf Teufel komm raus. Aber wir wünschen uns eigentlich, dass die Menschen Hilfe annehmen. Das heißt, in eine Beratungsstelle gehen und sich erstmal informieren, welche Versorgungsangebote gibt es in unserer Region. Einen Arzt suchen, der einen begleitet. Sich Tagespflegeeinrichtungen anschauen, Betreuungsmöglichkeiten für zu Hause auch ist, Nachbarschaftshilfeverein. Es gibt ganz viele Angebote, aber die muss man natürlich erstmal kennen.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für deine Patientinnen und Patienten und vielleicht auch für uns als Gesellschaft im Umgang mit Demenz, welcher wäre das?
Ich wünsche mir, dass wir das Thema normalisieren, weil es zum Lehrer dazukehrt. Ein gutes Leben mit Demenz ist möglich.
Dankeschön, Dr. Sarah Straub, zum Thema, warum man über Demenz sprechen sollte. Und ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung einen Anfang machen. Das war Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.